Willkommen zum Anomalistik Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal geht es um das Thema Psi-Experimente. Dazu begrüße ich herzlich meinen Gast, den Physiker und Psychologen Dr. Dr. Walter von Lukadu. Er studierte Physik und Psychologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und an der Freien Universität Berlin. 1989 gründete er die Parapsychologische Beratungsstelle der Wissenschaftlichen Gesellschaft zur Förderung der Parapsychologie in Freiburg, die er seither leitet. Er gilt weltweit als einer der führenden Forscher auf dem Gebiet der Parapsychologie. Guten Abend, Herr von Lukadu.
Ja, guten Abend, Herr Garcia.
Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Fangen wir doch mal an mit Ihrem persönlichen ersten Interesse an dem Thema überhaupt Parapsychologie und Anomalistik. Wie sind Sie dazu gekommen?
Naja, eigentlich sozusagen aus intellektueller Neugierde. Also ich habe schon in der Schule durch Zufall dieses Buch von Hans Driesch, Parapsychologie, die Wissenschaft von okkulten Erscheinungen, gelesen. Und Hans Driesch war ja ein ziemlich wichtiger Philosoph, der sich eben mit Parapsychologie auseinandergesetzt hat. Und zwar aus theoretischen Gründen. Hans Driesch war ja der Meinung, er gehörte zu den sogenannten Neovitalisten, dass die Physik nicht ausreicht, um die Lebensvorgänge und insbesondere natürlich auch die psychologischen Vorgänge adäquat zu beschreiben. Deswegen hat er nach Beispielen gesucht, bei denen man das besonders klar sehen kann. Und da ist ihm natürlich sofort aufgefallen, dass die sogenannten paranormalen Phänomene ja ganz offensichtlich das naturalistische Weltbild zumindest in Frage stellen. Und deswegen hat er dafür einen Begriff erfunden. Nach Aristoteles hat er das die Entelechie genannt, so eine Art Lebenskraft, die er eingeführt hat. Und dann meinte er eben bei der Parapsychologie entsprechende Beispiele zu finden. Was mich dabei besonders fasziniert hat, war gar nicht so sehr seine Theorie, die ich übrigens, vermutlich ist die nicht richtig, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Aber was mich fasziniert hat, war die Gründlichkeit, mit der er alle Zweifel und alle kritischen Fragen, die ich natürlich auch an diese paranormalen Erlebnisse hatte, ich habe die nämlich nicht geglaubt, sondern ich habe die kritisch betrachtet. Und er hat alle Argumente, die mir überhaupt eingefallen waren, was da falsch sein könnte oder was da Täuschung sein könnte oder gar Betrug, detailliert abgehandelt. Und das fand ich so spannend, dass ich und auch so klar und deutlich, dass ich gesagt habe, okay, also wenn da einer so ein klarer Kopf der Meinung ist, da ist was dran, dann möchte ich das unbedingt wissen. Denn ich wollte ja auf jeden Fall Physik studieren. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, in Freiburg Physik zu studieren, weil da der Professor Bender war. Und ich hatte ja auch schon von ihm vorher was gelesen. Und deswegen war, nachdem ich mich in Physik eingeschrieben habe, mein erster Gang gleich in die Eichhalde zu Professor Bender. Und seitdem bin ich dabei. Und dann habe ich mir natürlich gesagt, es reicht nicht aus, Physik zu studieren. Und dann muss man mindestens auch Psychologie studieren. Und deswegen habe ich eigentlich Physik und Psychologie sozusagen nebeneinander studiert und habe dann schließlich zu meiner physikalischen Dissertation hier in Freiburg zu einem experimentellen Thema dann noch eine zusätzliche Dissertation an der Universität in Berlin gemacht zum Thema Parapsychologie. Also das war eine experimentelle Arbeit. Und da sind wir schon beim Thema, nämlich bei den Experimenten.
Ja.
Okay. Und da ist jetzt nun so, da muss man sich erstmal ganz gründlich überlegen, was ist denn eigentlich ein Experiment? Ich meine, was Hans Bender gesammelt hat und was Hans Driesch beschrieben hat, das waren ja in erster Linie Erlebnisse. Erlebnisse, das sind einfach Beobachtungen, die Menschen machen. Und da weiß man natürlich jetzt noch nicht, was man dazu sagen kann. Die sind ja noch nicht unbedingt erklärt. Also zum Beispiel Gewitter hat es ja auch schon früher gegeben, bevor die Menschen wussten, dass dahinter elektromagnetische Kräfte stecken. So, und mich hat es halt einfach interessiert, kann man denn diese Erlebnisse in irgendeiner Weise wissenschaftlich angehen. Und da gehört zumindest seit Galilei eine weitere Tätigkeit des Menschen dazu, nämlich nicht nur zu beobachten oder zu erleben, sondern etwas sozusagen gezielt anzugehen. Und das nennt man, dass ein Experiment ist immer die Präparierung der Natur. Also wenn ich was erlebe, dann beobachte ich einfach die Natur. Aber wenn ich ein Experiment mache, dann muss ich eine Situation schaffen, die einer Präparation gleichkommt. Das heißt, ich muss die Bedingungen festlegen und dann habe ich nicht mehr die Natur vor mir, sondern ich habe etwas getan und habe die Natur gewissermaßen unter bestimmte Bedingungen gezwungen. Und deswegen ist natürlich zunächst mal die primäre Frage, ob ein Experiment diese beobachtete Natur überhaupt wiedergibt. Das wird in der Psychologie sehr gründlich diskutiert und natürlich auch in der Physik. Man kann wirklich sagen, dass alles, was wir theoretisch über die Welt wissen, letztendlich auch die präparierte Natur darstellt, aber nicht die Natur, wie sie selber ist. Das muss man sich immer im Hinterkopf behalten, damit man nicht den Fehler macht, dass man denkt, dass das, was bei Experimenten herauskommt, die Natur selbst ist. Das ist eine wichtige methodische Überlegung, die darf man nie aus dem Auge verlieren. Und wenn ich dann sage, ich mache zum Beispiel ein Telepathie-Experiment, heißt es noch lange nicht, dass das dem entspricht, was jemand erlebt, wenn er so ein telepathisches Erlebnis hat. Das muss man voraussagen, damit hier keine Missverständnisse entstehen. Und die Laien, die lesen dann in der Zeitung, ja, da wurde ein Experiment gemacht, dass Telepathie gibt. Und dann heißt, damit ist Telepathie, so wie man sie erlebt, bewiesen. Das ist natürlich Unfug. Ja, allenfalls kann man sagen, und das ist jetzt wiederum wichtig, dass wenn in einem Experiment bestimmte, sagen wir mal, Aspekte von Beobachtungen oder Erlebnissen herauskommen oder nachgewiesen werden können, dann kann man zumindest sagen, dann erhöht es die Glaubwürdigkeit der Zeugen, der Leute, die das berichtet haben. Und deswegen sind die Experimente auch für meine Arbeit als Berater sehr wichtig. So, das war jetzt eine lange Einleitung, aber die ist deswegen wichtig, damit es nicht falsch verstanden wird, was ich jetzt als nächstes sage, ja.
Ganz kurz, das heißt so ein Experiment, man zielt ja auf Wiederholbarkeit erstmal, deshalb die Kontrolle. Ja, Moment,
die Wiederholbarkeit, das ist jetzt wiederum eine zusätzliche Forderung, denn es gibt ja auch Experimente, die sozusagen gar nicht wiederholbar sein können. Ja, also wenn ich jetzt ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich mache ein biologisches Experiment und beobachte meinetwegen die Entwicklung einer Pflanze vom Samen bis zur fertigen Pflanze, dann kann ich dieses Experiment nicht identisch wiederholen, weil die Pflanze, die kann ich nicht wieder zurück in ihren Samen verwandeln und das Gleiche nochmal machen. Das heißt, es gibt durchaus Experimente, wo die Wiederholbarkeit von vornherein eingeschränkt ist. In der Physik hat man sehr lange geglaubt oder glaubt es auch heute noch, dass man die Bedingungen, unter denen man irgendeine Situation präpariert, so präzise präparieren kann, dass die Sache wiederholt werden kann. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass die Dinge, die man da untersucht, gewissermaßen exakt präpariert werden können. Das ist natürlich auch in der Physik meistens nicht der Fall. Auch das, es wird ja immer vor allem von Skeptikern wird immer gesagt, ja, wenn ein Experiment nicht wiederholbar ist, dann ist kein Experiment, das ist Unfug. Und es ist auch Unfug zu behaupten, man könne die Ergebnisse nicht interpretieren. Und wir werden ja auch nachher sehen, dass die schlechte Reproduzierbarkeit der parapsychologischen Experimente, dass die verständlich ist, dass man das verstehen kann. Das zeigt sich übrigens jetzt neuerdings auch in der Psychologie. Also das fällt ja jetzt gerade dem Psychologen auf die Füße, dass sich herausstellt, dass die in den Lehrbüchern geschilderten Experimente ebenfalls schwer zu wiederholen sind, also schwer reproduzierbar sind. Aber das ist auch gar kein Wunder. Also das würde man eigentlich sogar gar nicht erwarten, weil ja auch ein Mensch, mit dem ich jetzt ein Experiment mache, nicht einfach wiederholt werden kann. Zumindest wenn ich den gleichen Menschen nochmal das gleiche Experiment mache, dann ist ja schon wieder eine neue Situation da. Der Mensch hat ja eine Erfahrung gemacht in der Zwischenzeit und deswegen kann man ein Experiment in der Psychologie genau genommen nie streng wiederholen, so wie man das glaubt, in der Physik zu können.
Aber in der Physik, wenn es darum geht, zum Beispiel Naturgesetze, so nennt man die halt Naturgesetze, der Name ist schon komisch, ich messe, wie lange ein Stein braucht, um zur Erde zu fallen, ja, dann kann ich diesen Versuch natürlich oft wiederholen und bekomme ein immer genaueres Ergebnis.
Ja, es ist umgekehrt. Weil man das Ergebnis immer das Gleiche kriegt, sagt man, man könne das Experiment wiederholen. Aber es könnte ja auch sein, und es ist tatsächlich auch so, wenn man es sehr genau betrachtet, dann entwickelt sich ja unser Universum. Das fliegt nämlich auseinander. Und wenn man jetzt sehr, sehr präzise messen würde, dann würde man feststellen, dass es keineswegs so ist, dass wenn ich heute einen Stein runterfallen lasse, eine genaue Strecke im Vakuum, alles genau mache und das mache ich in 14 Tagen oder in 10 Wochen nochmal, dann habe ich nicht genau das gleiche Ergebnis, weil in der Zwischenzeit die Galaxie sich etwas gedreht hat, das Weltall ein bisschen weit auseinandergeflogen ist. Nur sind die Effekte so klein, dass es da praktisch nicht ins Gewicht fällt. Aber so wie eben der griechische Philosoph Heraklit gesagt hat, Pantarei, alles fließt, alles ist im Fluss, das ist eben einfach so. Die Natur ist prinzipiell nicht wiederholbar.
Okay, also gerade die Parapsychologie, da wird es dann ja schwierig, weil man ist ja gerade an der Grenze zwischen Physik und der Psyche und macht da Messungen. Das macht den Versuchsaufbau ja besonders schwierig. Es gibt so viele Einflüsse drauf, da ist nichts konstant. Erzählen Sie doch mal von den ersten Experimenten, wo Sie dabei waren.
Ja, naja, die ich selber durchgeführt habe.
Oder die, also, Sie selber sogar, ich dachte, Sie hätten vielleicht mit dem Bender zusammen noch welche, aber ja, die Sie selber gemacht haben.
Ja. Aber zunächst mal gilt es für alle psychologischen Experimente, das habe ich ja gerade eben gesagt. Nun muss man mal in der Parapsychologie, da haben Sie ja vollkommen recht, wenn Sie sagen, man hat da insofern eine Schwierigkeit, die man in der Psychologie nicht hat und die man in der Physik auch alleine nicht hat, weil man alle physikalischen Experimente sind physikalisch und alle psychologischen Experimente sind psychologisch. So ist die methodische Trennung, die ist ganz wichtig, weil man in der Physik voraussetzt, dass alle psychologischen Einflüsse, zum Beispiel vom Beobachter oder vom Experimentator, gewissermaßen keine Rolle spielen. Das wird tatsächlich auch explizit gemacht, indem man Daten, die instabil sind und die möglicherweise oder so wie es aussieht vom Experimentator oder von irgendwas anderem abhängen, was man nicht kennt, die werden einfach eliminiert. Die werden einfach nicht benutzt. Die werden sozusagen unter den Teppich gekehrt. Aber jeder Physiker, der im Labor arbeitet, kennt es natürlich. Es gibt sogenannte Dreckeffekte. Das sind Effekte, wo man nicht weiß, wo sie herkommen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dabei der Experimentator eine Rolle spielt. Schon alleine, wenn er das Labor betritt, heizt ein bisschen die Luft auf und Ähnliches. Aber das macht man eben einfach so, indem man das berücksichtigt und dann schlecht reproduzierbare Daten einfach sozusagen eliminiert. In der Psychologie kann man das schon nicht machen. Und in der Parapsychologie, in der Psychologie hat man ja nur den Menschen als Versuchsperson und seinen Verhalten. Also die Psychologie ist im Wesentlichen die experimentelle Untersuchung des menschlichen Verhaltens und seiner Reaktionen auf Reize und so weiter. So, in der Parapsychologie wird ja behauptet, und das ist etwas, was es in der Psychologie so nicht gibt, dass nämlich ein direkter Zusammenhang bestünde zwischen der Psyche eines Menschen, also der psychologischen Beschreibung der Natur und der physikalischen Beschreibung der Natur. Und sowas nenne ich ein psychophysikalisches System. Das haben wir weder in der Physik noch in der Psychologie. Und solche psychophysikalischen Systeme, die sind natürlich deswegen schwierig, weil es dafür keine gemeinsame Beschreibungssprache gibt. Also in der Physik kommt zum Beispiel der Begriff der Intention oder der Emotion oder der Kognition nicht vor. In der Psychologie kommen Begriffe wie Psychokinese oder sowas, das etwas einen physikalischen direkten Einfluss haben soll oder dass Informationen ohne physikalische, ohne Sinne übertragen werden sollen, es kommt nicht vor. Und deswegen hat es die Parapsychologie natürlich schwer. Aber auf der anderen Seite muss man wiederum sagen, ist es nicht so wahnsinnig schwer, ein gutes Experiment in der Parapsychologie zu machen. Nun möchte ich das an einem ganz einfachen Beispiel erläutern.
Ja.
Nehmen wir mal ein klassisches Psychokinese-Experiment. Da kann man zunächst mal ganz grob zwei experimentelle Zugänge unterscheiden. Das eine nennt man qualitative Experimente. Das sind Experimente, wo man einfach nur sozusagen beobachtet, was in einer bestimmten Situation passiert. Typisches Beispiel und am bekanntesten Beispiel unter Laien ist natürlich Uri Geller, der behauptet, er könne durch Geisteskraft eine Gabel verbiegen und dann kann ich ein Experiment machen. Ich gebe ihm eine gut vorbereitete Gabel, die ich natürlich vorher studiert habe. Ich setze ihn in eine Situation, wo er keine Tricks machen kann und dann, wenn es irgendwie geht, darf er die Gabel auch gar nicht anfassen und wenn er es dann schafft, die zu verbiegen, dann habe ich natürlich ein Experiment gemacht, denn ich habe die Situation präpariert. Ich habe ihn sozusagen nicht erlaubt, das Ding anzufassen und ich habe die Gabel vorher untersucht. So, wenn die dann verbogen ist, habe ich eine Qualität. Also ich habe gesehen, vorher war sie nicht verbogen und ich weiß, die Gabel lässt sich nicht so einfach verbiegen. Und damit habe ich eine Qualität beobachtet, aber ich habe auch ein Experiment gemacht. So, okay. Das sind qualitative Experimente. Ich nehme jetzt mal nur Psychokinese, weil das am einfachsten ist. Bei Telepathie ist noch schwieriger. So, oder ich mache so ein Experiment wie zum Beispiel im physikalischen Mediumismus, wo man Gegenstände bewegt hat und solche Sachen. Also wird ein Gegenstand auf den Tisch gelegt und das Medium musste den Gegenstand levitieren oder bewegen und so weiter. Und das wird ja auch heute noch gemacht. Aber da kann man natürlich hinterher nicht genau sagen. Kann man nur sagen, hat sich bewegt oder hat sich nicht bewegt oder ist weit in die Höhe gegangen oder weniger weit. Dagegen sind die quantitativen und vor allem statistischen Experimente, solche Experimente, wo ich hinterher sozusagen ein Maß, eine Zahl habe, mit der ich den Effekt beschreiben kann. Und ja, nehme ich jetzt mal gerade ein Psychokinese-Experiment, der Pionier der Parapsychologie, der experimentellen Parapsychologie, G.B. Ryan, hat ja nun Experimente gemacht, indem er gesagt hat, naja, Leute spielen gern Glücksspiele und sind die einfachsten Glücksspiele, die man sich vorstellen kann. Und jetzt nutzen wir einfach die Spielleidenschaft der Bevölkerung aus und gucken, ob Leute Würfel sozusagen beeinflussen können, sodass die gewünschte Punktzahl häufiger nach oben zu liegen kommt, als es dem statistischen Mittel entspricht. So. Wenn man so ein Experiment macht, ist natürlich erstmal die Frage, misst man denn hier Psychokinese? Das wissen wir natürlich nicht. Denn ein Spuk ist ja was ganz anderes als so ein Würfel. Also muss man hier schon mal wieder feststellen, dass wenn ich so ein Experiment mache, dass ich dann eine präparierte Natur habe. Ich nehme Würfel, die normalerweise beim Spuk nicht geworfen werden. Und ich gehe davon aus, dass die Versuchsperson in irgendeiner Weise den Fall von Würfeln beeinflussen kann. Beim Spuk weiß ich das nicht. Da wird nicht angenommen, dass die Leute das können, sondern es geschieht halt. Also man sieht da sofort, was für ein Unterschied zwischen der beobachteten Natur und der präparierten Natur ist. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt muss man natürlich sagen, ja gut, wenn ich den Leuten jetzt die Würfel in die Hand gebe, die können damit frei werfen, wie es ihnen passt, dann gibt es natürlich auch Tricks. Also ich verrate mal einen. Ich nehme ein bisschen Spucke, tue es auf die gegenüberliegende Seite und dann werfe ich die Würfel und dann bleibt natürlich der Würfel an der Spucke hängen und dann habe ich mit größerer Wahrscheinlichkeit die gewünschte Zahl zu werfen. Ja, ich darf es nur nicht so häufig machen, sonst der Würfel pitschnass. Also gut, aber man sieht, ich muss also bestimmte Dinge ausschließen. Also ich muss dafür sorgen, dass die Versuchsperson jetzt den Würfel nicht in die Hand nehmen darf. Deswegen hat G.B. Ryan solche Würfelmaschinen konstruiert, wo dann die Versuchsperson nur auf so einen Auslöser drücken konnte und dann fielen die Würfel runter und dann hat er halt ausgezählt. So, da muss man jetzt natürlich bestimmte methodische Vorkehrungen treffen. Man muss die Würfelzahl vorher randomisieren, sagt man heute. Das heißt, man darf nicht immer die gleiche Zahl nehmen, sonst könnte ja eine Unebenheit des Würfels dazu führen, dass tatsächlich eine bestimmte Zahl einfach aus physikalischen Gründen häufiger auftritt. Also das, auf das kann man alles achten und dann kann man sich hinter die Frage stellen, ist denn das jetzt so, dass wir hier Psychokinese gezeigt haben. Mal angenommen, die Versuchsperson schafft es wesentlich häufiger, also signifikante Abweichung vom Erwartungswert. Ja, jetzt fängt es an, schwierig zu werden. Es könnte ja sein, dass die Versuchsperson, die neben der Apparatur steht, durch ihre Körpertemperatur eine Änderung bewirkt, die dazu führt, dass die gewünschte Würfelzahl häufiger auftritt. Ich weiß jetzt nicht wie, aber in der Physik gibt es ja so Dreckeffekte. Ja, die will ich aber nicht haben. So, also jetzt muss ich das Experiment verfeinern und muss sagen, naja, Würfel sind vielleicht nicht zuverlässige Messgrößen, um Psychokinese festzustellen.
Kurze Zwischenfrage.
Ja?
Würfel können ja nie perfekt zufällig sein. Das ist ja gar nicht möglich.
Also es gibt Präzisionswürfel, die werden extra hergestellt und die werden getestet auf ihre Zuverlässigkeit. Also das ist schon ein heikles Problem. Also ein normaler Spielwürfel, der hat meistens einen Bias. Schon allein deswegen, weil die Augenzahlen meistens so vertieft drinne ist. Da ist ein bisschen weniger Material als auf der anderen Seite. Aber das kann man noch relativ gut untersuchen, aber die Parapsychologen, die natürlich diese Experimente kritisiert haben und ihre Gegner natürlich auch, die haben gesagt, Würfel, und das hat man auch untersucht, die sind einfach nicht zuverlässig genug. Die haben meistens einen Bias und deswegen soll man jetzt nicht mehr mit Würfel arbeiten. Und da war jetzt eine große Frage, ja, welcher physikalische Prozess ist denn so gestaltet, dass man wirklich sicher sein kann, dass hier keine Artefakte auftreten, keine Fehler. Naja, und da gab es relativ früh die Erkenntnis, zum Beispiel von Helmut Schmidt, einem weiteren Pionier der parapsychologischen Psychokinese-Forschung, der gesagt hat, ich muss eine impossible task, eine unmögliche Aufgabe erschaffen, die von der Physik her gar nicht erlaubt, dass ich hier einen Einfluss nehmen kann. Ja, also ich muss einen physikalischen Prozess finden, der so gestaltet ist, dass ich mit normalen Mitteln, wie zum Beispiel Hinlangen oder Erwärmung oder dranpusten oder sonst irgendetwas, gar keinen Effekt erreichen kann. Ist natürlich relativ bald klar geworden, dass sich hier der radioaktive Zerfall am besten eignet. Warum? Weil man weiß, dass mit normalen Mitteln, also den üblichen Verdächtigen wie Erwärmung, Abkühlung, chemische Beeinflussung, der radioaktive Zerfall sich gar nicht drum kümmert und immer vollkommen gleichmäßig zerfällt, statistisch gesehen.
Statistisch gleichmäßig, also nicht gleichmäßig wie eine Uhr, aber wenn ich über eine Minute oder eine Stunde messe, dann ja.
Ja, also das weiß man aber ganz genau, wie die Zerfallskurve aussieht. Und dann kann man eben so einen radioaktiven Zerfall als Aufgabe wählen, eine impossible task, um Psychokinese nachzuweisen. Das ist natürlich jetzt wiederum eine theoretische Annahme, denn wer weiß überhaupt, ob Psychokinese vielleicht nur auf Möbel wirkt oder leichte Objekte und nicht auf radioaktives Zerfall. Das weiß man überhaupt nicht. Und das ist natürlich eine sehr extrem, ja, sagen wir mal, künstliche Präparation der Natur, wenn man radioaktiven Zerfall nimmt, denn mit dem hat man normalerweise im täglichen Leben gar nichts zu tun. Ja? Trotzdem hat sich herausgestellt bei den Experimenten von Helmut Schmidt und Bob Jahn später, die solche Zufallsgeneratoren verwendet haben, dass da tatsächlich ein statistischer signifikanter Effekt rauskam. So.
Was heißt signifikant, also in Zahlen dann?
Ja, signifikant heißt ganz einfach, man kann bei jedem statistischen Prozess, stochastischen Prozess heißt genau, angeben, wie stark der schwankt. Ja, also da hat man also zum Beispiel einen bestimmten Mittelwert, so und so viele Teilchen zerfallen pro Sekunde oder und dann kann man genau angeben, wie stark das schwankt. Also manchmal sind es weniger, manchmal sind es mehr. Und das ist ja so wie bei der Größe des Menschen, Normalverteilung, es gibt sehr große Menschen und es gibt sehr kleine, aber die meisten sind irgendwo in der Mitte bei 1,70. Und dann kann man sagen, wenn ich jetzt bei einem Experiment, wo ich den Mittelwert und die Streuung, also die Schwankung kenne, einen Effekt bekomme, der sehr weit außerhalb der Schwankung liegt. Ja, dieses Schwankung nennt man ein Sigma, also das ist die normale Schwankung. Und wenn also zum Beispiel die Schwankung, wenn ein Experiment ein Ergebnis liefert, was 2 oder 3 oder 5 Sigma-Abweichung zeigt, dann spricht man davon, dass das ein signifikantes Ergebnis ist. So ist die Redeweise. Das ist aber willkürlich festgelegt. Also da, wenn jemand sagt, bei 2 Sigma, also dann ist es signifikant, dann sagen viele Physiker, nee, das reicht mir nicht, ich will gern 5 Sigma und sonst glaube ich es nicht. Das hängt jetzt wiederum davon ab, was man haben will. Also zum Beispiel, ich zeige jetzt Ihnen mal, dass das auch alles keine wissenschaftlich feststehenden Größen sind, sondern dass das gewissermaßen Vereinbarungen sind. Und die hängen von dem Interesse ab, was ich verfolge. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Medikament teste und ich möchte jetzt zum Beispiel irgendwie ein Medikament haben und ich stelle fest, naja, es gibt mit 1 Sigma wird man hinterher gesund, dann sage ich mir, okay, das reicht mir aus, dann habe ich doch eine Chance, gesund zu werden. Und da kommt es mir nicht darauf an, dass ich nur das Medikament nehme, wenn es 2 oder 3 oder 5 Sigma-Effekt macht. Also das hängt davon ab, was ich haben will. Und in der Parapsychologie ist halt so, dass da die Kritiker natürlich sagen, wenn das nicht eine sehr, sehr große, signifikante Abweichung ist, dann akzeptieren wir es nicht. Und deswegen bemühen sich die Parapsychologen immer, möglichst starke Effekte zu beobachten in ihren Experimenten.
Das ist denen doch auch gelungen. Ich meine, wenn man jetzt am CERN guckt und das Higgs-Boson, das wurde ja auch nur statistisch nachgewiesen.
Ja, ja, klar, es sind ungefähr 5 Sigma. Also der Goldstandard in der Physik liegt ungefähr bei 5 Sigma. Wenn man einen Effekt nachweist mit 5 Sigma, wird es im Allgemeinen akzeptiert. In der Parapsychologie gibt es viele Experimente, die einen Effekt, also eine Abweichung von 5 Sigma zeigen. Aber da sagen die Leute halt, naja, jetzt kommt es noch drauf an und jetzt kommt ein neues Argument dazu, dass ich das Experiment auch sauber wiederholen kann. So, und da hat man eine andere Situation als, da muss ich eben nur lang genug messen und dann taucht das Teilchen wieder auf, weil die Präparation gleich ist und ich davon ausgehe, wenn ich 5 Sigma habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben so und so groß, dass ich in einem bestimmten Zeitraum das Gleiche wieder sehe. Das ist in der Parapsychologie, wie ich vorhin erklärt habe, natürlich nicht der Fall. Denn ich habe niemals die gleiche Versuchsperson, ich habe nie die gleiche Gruppe. Und wenn ich das Experiment am nächsten Tag mache oder eine Woche später, dann kann ich nicht ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, wenn ich 5 Sigma-Abweichung habe, wann das wieder auftaucht. Das ist das große Problem.
Aber ist das da nicht ein Maßstab, den man da gar nicht anlegen darf? Das ist doch unmöglich für Sie, den einzuhalten dann.
Naja, wenn man es genau nimmt, ja, ist es unmöglich. Aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, eine Frage der Vereinbarung. Also wenn man mit seinen Kollegen ausmacht, ich nehme jetzt immer die Kritiker, die sind zufrieden, wenn ich jetzt das Experiment wiederhole und ich kriege dann statt 5 Sigma 3 Sigma, dann wird es auch als Wiederholung, also als Replikation akzeptiert, dann ist es okay. Naja, und weil das auch eine Schwierigkeit ist, sich darüber zu einigen, macht man sowohl in der Psychologie als auch in der Parapsychologie, und da hat man es zuallererst erfunden übrigens. Also Brad war der Erste, der eine Meta-Analyse durchgeführt hat. Mittlerweile macht man auch Meta-Analysen in der Physik. Warum? Weil man eben weiß, dass es schwierig ist, Experimente zu replizieren, weil es im Prinzip gar nicht möglich ist. Ja? Und deswegen sagt man, ja gut, jetzt nehmen wir einfach ganz viele Experimente zusammen und dann schauen wir mal, was unterm Strich rausgekommen ist. Also heute ist es Goldstandard, dass die Experimente nach einer Weile, wenn genügend zusammengekommen sind, einer Meta-Analyse unterzogen werden. Und erst dann kann man mit einer gewissen Sicherheit sagen, ob es sich hier um einen robusten Effekt handelt. Robust heißt, dass bestimmte Kriterien einer Meta-Analyse erfüllt sind. Also zum Beispiel das Rosenthal-Kriterium, das sagt man, wenn die Anzahl der Experimente, die ich bräuchte, um ein Ergebnis einer Meta-Analyse sozusagen als Zufall, also sozusagen im Rauschen verschwinden zu lassen, dann muss ich einfach Zufallsexperimente machen, ohne Versuchsperson, einfach so lange. Und wenn die Anzahl der Experimente, die ich dann brauche, um das Experiment sozusagen, um das Ergebnis der Meta-Analyse sozusagen im Zufall verschwinden zu lassen, wenn das fünfmal so viele sind wie tatsächlich gemachte Experimente, dann sagt Rosenthal, dann ist ein robuster Effekt. Und das ist natürlich bei ganz vielen parapsychologischen Experimenten längst erfüllt. Ja, also die Psychokinese-Experimente, selbst die alten Würfelexperimente, aber auch alle neueren Psychokinese-Experimente, die sind eigentlich, zeigen robuste Effekte, wenn man dieses Kriterium anwendet. Aber dann geht es so weiter und dann heißt es, ja gut, aber auch das ist ja eine Konvention, da kommt man eigentlich nie an ein Ende. Und deswegen braucht man zu Experimenten zusätzlich noch etwas, was in der Physik meistens vorhanden ist, in der Psychologie häufig. Man braucht nämlich eine Theorie, die sagt, was man bei einem Experiment erwarten kann. Und wenn sich dann herausstellt, dass das, was man beim Experiment erwarten kann oder was man sogar voraussagt, aufgrund von der Theorie sich das experimentell bestätigen lässt, dann sieht es nochmal anders aus. Und das ist neuerdings, also jetzt in der Parapsychologie zum ersten Mal der Fall. Lange Zeit hat man in der Parapsychologie eigentlich nur Experimente gemacht, wo es darum ging, einen Effekt zu zeigen, wie zum Beispiel außersinnliche Wahrnehmung oder Psychokinese. Und da musste man sich sozusagen auf die statistische Abweichung beziehungsweise die Signifikanz beziehungsweise die Robustheit der Effekte verlassen und sagen, so, jetzt haben wir was nachgewiesen. In der Physik ist es anders. Da hat man das Higgs-Teilchen vorausgesagt.
Ja, einer hat es vorausgesagt. Ne? Es wird sehr viel vorhergesagt in der Physik. Und wenn man Glück hat, dann wird es gefunden oder halt nicht.
Ne? Ja, einen Moment. Da ist es natürlich jetzt so, die physikalischen Voraussagen von bestimmten Theorien, die sind ja nicht vollkommen beliebig.
Sondern nein, die sind schon fundiert. Ich weiß, das
heißt ein bisschen. Die sind eingebaut in einen größeren theoretischen Zusammenhang. Und natürlich ist es keine Theorie, wenn einer einfach mal so aus dem Stand heraus sagt, ich erwarte Neutrino. Da wird jeder sagen, naja, man kann viel erwarten, das ist noch keine Theorie. Aber wenn, wie Wolfgang Pauli, jemand ausrechnet, dass es den Neutrino eigentlich geben müsste, weil bei dem Zerfall irgendwie ein Impuls fehlt, und man findet es dann nachher, dann ist gewissermaßen dieser Nachweis, auch wenn er statistisch vielleicht gar nicht so sehr überzeugend ist, ein Puzzleteil, was genau in die Theorie passt, und dann ist man glücklich darüber und dann wird es auch akzeptiert. In der Parapsychologie sind wir noch nicht so weit.
Ist das nicht eine Evolution, dass man erstmal überhaupt beweisen musste, dass da überhaupt ein Effekt ist? Also, dass da überhaupt irgendwas ist?
Und ja, das sagte ich ja gerade. Also in der Parapsychologie ist man so vorgegangen, aber das ist jetzt zum Glück längst vorbei. Das waren die sogenannten beweisorientierten Experimente. Also es waren alle Experimente, also qualitative und quantitative Experimente, wo es eigentlich nicht darum ging, ein theoretisches Modell zu testen oder meinetwegen irgendwie eine Voraussage zu testen, sondern es ging nur darum zu zeigen, hier gibt es eine Anomalie. Hier gibt es einen Effekt, den es eigentlich nicht geben dürfte. So, das war sozusagen meiner Ansicht nach der erste Schritt. ob der jetzt schon endgültig erledigt ist, das wird die Geschichte zeigen. Ich bin der Meinung, das bringt nichts, wenn wir auf die Art und Weise weitermachen. Deswegen habe ich persönlich ganz anders bin ich vorgegangen. Ich habe immer theoriengeleitete Experimente gemacht. So, und jetzt komme ich mal auf das zu sprechen, was ich selber gemacht habe.
Ja.
Ja, klar. Also mein erstes Experiment, was ich durchgeführt habe, das war ja hier in Freiburg, ein ziemlich aufwendiges Experiment mit 300 Versuchspersonen. Ich kannte natürlich die Experimente von Helmut Schmidt und so weiter mit radioaktivem Präparat und so weiter, Zufallsgenerator. Und das wollte ich natürlich replizieren. Ich wollte das nachmachen. Und gleichzeitig wollte ich aber bestimmte theoretische Annahmen überprüfen. Nämlich die Frage, ob dieser Effekt, dieser Psychokinese-Effekt, den ja Helmut Schmidt bei seinen Experimenten statistisch gezeigt hat, ja, auch die Meta-Analyse zeigte schon damals, da gibt es einen Effekt. Ich wollte wissen, was für Eigenschaften der hat. Und da wurde ja gesagt, da gibt es einen direkten Einfluss des menschlichen Wollens oder Wunschens oder sowas auf den radioaktiven Zerfall. So, und da wollte ich natürlich sofort wissen, ja, was wird denn da, die Zerfallsrate geändert? Also zerfallen da jetzt weniger oder mehr Teilchen? Und das konnte man bei den Schmidt-Experimenten nicht feststellen. Und zwar deswegen, weil der seine Zufallsgeneratoren so gebaut hatte, dass der radioaktive Zerfall eigentlich nur dazu diente, eine perfekte Zufallszahlenfolge zu erzeugen, aber man konnte nichts über den Zerfall sagen.
Also in welche Richtung er geht, ne?
Ja, also ja, ich will jetzt da nicht auf die Details eingehen, weil okay, das zu technisch wird. Aber es ist einfach so, die Zufallsgeneratoren sind so gebaut, dass man nicht sagen kann, wie der physikalische Prozess im Einzelnen aussieht. Außerdem hatte Helmut Schmidt noch herausgefunden, dass der Effekt gar nicht davon abhängt, welche Sorte von Zufallsgenerator er verwendet. Er hat nämlich verschiedene verwendet, die unterschiedlich verschaltet waren und so. Aber bei allen konnte man eigentlich nicht sagen, ob was jetzt da der primäre physikalische Effekt ist. Und das hat mich natürlich am meisten interessiert. Und deswegen habe ich bei diesem ersten Experiment Folgendes gemacht. Ich habe ein radioaktives Präparat genommen, das war ein Strontium-90-Präparat, und außenrum 5 Geiger-Müller-Zählrohre aufgestellt. So. Und diese 5 Geiger-Müller-Zählrohre wurden verwendet, um auf einem Display einen Zufallsprozess herzustellen, den die Versuchsperson beobachten konnte. Das war so eine Art, sah aus wie so eine Thermometersäule, wo eben so Lämpchen, da waren 16 Lämpchen und die schwankten so hin und her. Unten waren immer alle erleuchtet und dann ging das mal nach oben oder mal nach unten, sah aus wie eine Thermometersäule. Und die Versuchsperson hatte die Aufgabe, die Säule nach oben zu bugsieren. Ja, und das wurde ein paar Mal gemacht und so weiter. Dazwischen waren Kontrollläufe und so. Da gehe ich jetzt auch auf die Details nicht ein. Aber ich wollte wissen, ich habe nur einen dieser 5 Geiger-Müller-Zählrohre verwendet, um auf dem Display dargestellt zu werden. Und die anderen, die wurden aber auch aufgezeichnet. Und da wollte ich jetzt wissen, aha, wenn das tatsächlich das radioaktive Präparat beeinflusst wird, dann müssten ja die anderen 4 Geiger-Müller-Zählrohre auch sehen, dass hier eine Schwankung auftritt. Ist ja ganz einfach, ist wirklich ganz einfach. Da muss man eine Reihe von Tricks machen, dass man das hinterher auch wirklich sagen kann. Aber das lassen wir jetzt mal einfach weg. Jedenfalls habe ich das eben so gemacht, dass ich hätte hinterher sagen können, aha, hier wird jetzt die Zählrate des Geiger-Müller-Zählrohrs beeinflusst oder hier wird das radioaktive Präparat beeinflusst. Und das war meine Frage.
Und was kam dabei raus? Jetzt bin ich neugierig.
Ja, das war erstaunlich. Also es kam heraus, dass tatsächlich signifikante Korrelationen. Ach so, jetzt auf der anderen Seite wollte ich natürlich auch möglichst viel über die Psychologie erfahren. Und deswegen mussten die Versuchspersonen vorher also einen großen Stapel an Fragebogen ausfüllen. Natürlich vorher und nicht hinterher. Und da waren dann so Persönlichkeitsfragebogen, Trait- und State-Frage, also Sachen, die sich sozusagen auf die Persönlichkeits der Versuchsperson gerichtet haben und auf ihre momentane Stimmung. Ja? Und die wurden jetzt verglichen mit ihrem Ergebnis. Und da stellte sich eben heraus, dass es tatsächlich signifikante Korrelationen gab zwischen dem Ergebnis bei dem Experiment, also dem physikalischen Effekt, und diesen psychologischen Variablen. So, also das konnte man zunächst mal eindeutig feststellen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Psychologie der Versuchsperson und dem physikalischen Effekt. Und jetzt war natürlich total spannend zu wissen, was passiert jetzt? Wird jetzt, und da stellt sich heraus, gar nichts. Es passiert gar nichts. Der physikalische Effekt, der physikalische Zufallsgenerator, der hat sich eigentlich so verhalten, wie er das immer tut. Und das ist ein sehr erstaunliches Ergebnis. Also wenn man jetzt die Daten von dem physikalischen Zufallsgenerator nimmt, egal ob man jetzt die Zählrate bei den einzelnen Geiger-Müller-Zählrohren nimmt oder die gesamte Zahl und so, das kann man alles in Detail gehen, das kann man alles nachlesen, ist ja alles publiziert, dann stellt man fest, der physikalische Effekt, also der physikalische Apparat verhält sich so, wie wenn gar nichts wäre. Also alles ganz normal, zeigt normale Verteilung, nirgendwo irgendwie eine Abweichung, die sagen würde, hier hat ein Effekt stattgefunden.
Aber trotzdem. Auf dem Display war doch ein Effekt, oder nicht?
Ja, natürlich, aber natürlich mal nach oben, mal nach unten. Der war ja statistisch verteilt und wenn man die Gesamtverteilung angeschaut hat, dann war die wieder ganz normal. Und die psychologischen Variablen waren auch ganz normal verteilt, wie das normalerweise in der Bevölkerung ist. So, und jetzt stehen wir vor einem Rätsel. Und das ist genau eine Voraussage gewesen, dass es so auftritt. Das nennen wir eine Verschränkungskorrelation. Eine Korrelation heißt, dass es einen Zusammenhang zwischen den psychologischen Variablen und den physikalischen Variablen gibt. Wenn man die für sich alleine betrachtet, aber verhalten sie sich ganz normal. Also es sieht so aus, als würde der Psychokinese-Effekt darin bestehen, dass die Physik und die Psychologie sozusagen zusammenspielt oder verschränkt ist. Also sozusagen gemeinsam was macht. Aber wenn man jedes für sich alleine betrachtet, dann verhält sich das wieder ganz normal. Also es gibt gar keinen Effekt. Und deswegen hieß auch die Publikation keine Spur von Psi. Es gibt keine Spur. Das habe ich extra nachgeguckt. Gibt es da irgendwie eine Spur, die das Psi hinterlässt? Nein, das gibt es nicht. Es gibt keine Spur, aber es gibt einen psychologischen Zusammenhang. Nur wenn ich die psychologischen Variablen anschaue, sehe ich den Effekt.
Aber es wurde ja ein Effekt gemessen. Ich muss da jetzt nochmal nachfragen. Ja. Das heißt, nur die Ergebnisse von einem Zählrohr waren verbunden mit diesem Display. Ja, genau. Und das ist ja das Einzige, was der Teilnehmer auch sieht. Der sieht ja nur dieses Display und da konnte er schon einen Einfluss drauf haben oder meinte das zu tun.
Nein, es ist auch noch ein bisschen komplizierter. Es hat sich herausgestellt hinterher, aber das wusste man natürlich vorher nicht. Es hat sich herausgestellt, es ist kein Einfluss im klassischen Sinne. Das Reinsche Paradigma sagt nämlich aus, beim Psychokinese-Experiment geht ein Einfluss, also irgendwie eine Energie oder
also eine Kraft, ne?
Der Versuchsperson aus, schlüpft in die Physik rein und macht da was. Das ist das Reinsche Signalmodell. Und ich habe festgestellt, dieses Signalmodell ist falsch.
Ich hatte mir das schon überlegt bei Würfeln, weil wenn ich den Würfel beeinflussen will, das ist ja ein chaotischer Prozess, wenn der Würfel fliegt, dann brauche ich quasi gar keine Energie, um das Ergebnis beliebig ändern zu können. Ich muss also keine Energie dem System zufügen, also kaum messbar. Ist es dann dasselbe mit dem radioaktiven Zerfall, dass ich quasi eigentlich nur Wahrscheinlichkeiten verschieben kann und gar nicht Energie reinpumpe?
noch nicht mal Wahrscheinlichkeiten verschieben in dem Sinn. Das ist ja das Erstaunliche. Also, jetzt muss ich ein bisschen was dazu sagen. Diese theoretischen Überlegungen, dass es sich hier um Verschränkungszusammenhänge handelt und nicht um ein Signal. Also, das war eigentlich schon vorher da. Und das wurde aber bei diesem Experiment dann bestätigt. Das hatte ich aber im Experiment eigentlich damals selbst nicht geglaubt. Ich war total überrascht, weil ich wollte ja dieses Signal eliminieren. Jetzt ist es natürlich so, wenn man sowas macht, also dann kann natürlich hinterher immer jeder kommen und sagen, naja, du hast halt gerade nicht in die richtige Richtung geschaut. Du hast nicht den richtigen Filter angesetzt, um dieses Psi-Signal herauszufiltern. Du hast halt was anderes geschaut. Aber die Korrelation kommt natürlich durch dieses Signal. Also, dass die Korrelation existiert, da gibt es keinen Zweifel dran. Das habe ich einfach gemessen. Das kann man ja auch statistisch feststellen.
Also Korrelation heißt, das System verhält sich anders, wenn eine Person sich darauf konzentriert, als wenn es alleine läuft, so einen Leerlauf macht.
Nee, man muss es so formulieren. Die psychologischen Variablen, die bei diesen 300 Versuchspersonen erhoben werden, ja, die korrelieren mit den 300 physikalischen Daten, die bei diesem Versuch erhoben werden, die korrelieren, diese beiden Verteilungen korrelieren.
Was heißt das? Also zum Beispiel, ob es ein Belief gibt, ob jemand an sowas glaubt oder nicht? Oder
zum
sowas?
Beispiel, also stellte sich heraus, es spielt jetzt keine Rolle, es stellte sich heraus, dass zum Beispiel Extrovertierte viel erfolgreicher sind als Introvertierte, dass ängstliche oder neurotische Personen weniger erfolgreich waren als andere. Das spielt aber im Prinzip gar keine Rolle. Also es stellt sich jedenfalls heraus, es gibt einen interpretierbaren psychologischen Zusammenhang zwischen den psychologischen Daten der Versuchsperson und den physikalischen Daten, die bei diesem Experiment erhoben wurden. Und bei den Kontrollexperimenten ist diese Korrelation nicht vorhanden.
Nicht. Also Kontrollexperiment heißt, da ist keiner, der guckt.
Ja, das war so. Da wurde eben immer das Display abgeschaltet. Nach jedem Run kam ein Kontroll ran und das Display war abgeschaltet. Und deswegen konnte man sagen, na ja, gut, also die Versuchsperson konnte es nicht sehen. Du wusstest auch gar nicht, dass da ein Kontroll ran läuft. Und da zeigten sich diese Korrelationen auch nicht.
Also das ist ja interessant. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie der Mechanismus aufgebaut ist, wie komplex oder nicht. Es spielt nur eine Rolle, ob er beobachtet wird. Und man kann scheinbar ihn beeinflussen, egal wie er aufgebaut ist.
Ja, das Wort beeinflussen ist falsch. Aber das war eigentlich eine Theorie, die schon vorher entstanden ist. Und das waren die sogenannten Observational Theories, die Beobachtertheorien. Und dieses Modell der pragmatischen Information und die verallgemeinerte Quantentheorie, die zählt zu dieser Klasse von Theorien. Okay, also das heißt, man hat natürlich schon ein bisschen erwartet, dass es von der Beobachtung abhängt und deswegen war auch das Experiment so designt. Also das war deswegen so gebaut. Okay, so, jetzt geht's aber weiter. Ich habe natürlich dann, natürlich sagt man, okay, habe ich ja vielleicht gerade nicht dahin geschaut, wo ich hätte hinschauen sollen. Jetzt muss ich das Experiment mal wiederholen. Und deswegen habe ich an der Universität Utrecht das gleiche Experiment mit einer neuen Apparatur, diesmal mit einem anderen Zufallsgenerator, wiederholt. In diesem Fall war es das Rauschen einer Zener-Diode und es wurde nach was anderem geguckt, also nicht nach 5 Geiger-Müller-Zählrohren, die da irgendwie ein Signal enthalten, sondern es wurde geschaut, ob die des Zufallsimpulses verändert wird. Also so eine Zener-Diode, die macht einfach so einen schwankenden Strom, zufällig schwankenden Strom und den kann man sich die Amplituden anschauen und mich hat interessiert, nimmt jetzt zum Beispiel die Amplitude ab unter dem Einfluss, also in Anführungszeichen der Versuchsperson oder nimmt sie zu oder gibt es weniger Pulse oder mehr Impulse und habe das Experiment wiederholt, auch mit den gleichen Fragebögen, also natürlich auf Holländisch. Und was stellte sich heraus? Es gab wieder einen Zusammenhang, also wieder eine Korrelation zwischen den psychologischen Variablen und den physikalischen Variablen. Aber auch da zeigte sich kein physikalisches Signal. Also die Höhe der Impulse und die Frequenz der Impulse haben sich nicht geändert. Also die Verteilungen waren alle wie die die Kontrollverteilung. Auch da gab es kein Signal. So, und das ist jetzt dann schon das zweite Experiment gewesen. Das hat mir dann auch noch nicht gereicht. Dann habe ich hier in Freiburg die dritte große Studie durchgeführt und wieder war es so. Und deswegen, in der Zwischenzeit sind eine ganze Menge solcher Studien durchgeführt worden und das hat dann auch schließlich zu einer neuen Technik geführt. Das werde ich gleich erklären. Mhm. Aber es hat sich immer herausgestellt, es gibt eine Korrelation zwischen den psychologischen Variablen und den physikalischen Prozessen. Aber die physikalischen Prozesse selber zeigen die gleiche Verteilung wie die Kontrollexperimente. Also das heißt, die verhalten sich ganz normal. So, jetzt muss man sagen, ja, okay, das scheint ja verrückt zu sein.
Also nochmal, Korrelation heißt aber, da passiert irgendwas gleichzeitig.
Ja, ja.
Es muss ja keinen Einfluss geben, aber etwas passiert gleichzeitig. Ja, er guckt genau drauf.
Also ja, ich bringe immer ein Beispiel, das versteht jeder. Also das Statistische Bundesamt hat tatsächlich festgestellt, dass es eine Korrelation gibt zwischen der Population der Störche, also wie viele Störche in der Bundesrepublik sind und wie viele Babys im Jahr auf die Welt kommen. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Da gibt es eine signifikante Korrelation. Aber die kommt natürlich nicht dadurch zustande, dass jetzt das Signalmodell, dass der Storch die Babys bringt, sondern es gibt eine gemeinsame Größe, in dem Fall vermutlich irgendwelche Umweltbedingungen, die dafür sorgen, dass sowohl die Babyrate als auch die Storchpopulation abnimmt und dann korrelieren die miteinander. Also es ist keine Hexerei und deswegen ist die Frage, gibt es denn da irgendwie sowas wie eine gemeinsame Variable, die dazu führt, dass hier diese Korrelation entsteht. Nun muss man dazu sagen, dass aber alles sehr sorgfältig abgeschirmt wurde und es fällt einem zunächst mal keine gemeinsame Größe ein. Zunächst mal keine physikalische gemeinsame Größe. Aber die Theorie sagt was voraus. Die sagt nämlich, dass es tatsächlich eine Größe gibt, und zwar ist das die Bedeutung, die dieser Zufallsprozess für die Versuchsperson hat, gemäß ihrer Instruktion. Die soll ja die Thermometer dann nach oben treiben. Und da habe ich mir das sogar genau angeschaut und da kam tatsächlich heraus, dass wenn man ein Maß für diese Bedeutung einführt, die Details, die kann man alle nachlesen, dann zeigt sich hier die stärkste Korrelation. Das heißt also, es gibt eine Größe, die dafür sorgt, dass diese Korrelation auftritt, aber diese Größe ist keine physikalische Variable und es ist auch keine rein psychologische Variable. Es ist sowas wie eine systemische Eigenschaft des Experiments.
Nicht mein Wille? Ist das dann nicht der Wille
am Ende? Naja, Wille, das ist so eine Sache. Manche Leute, ich habe das den Leuten immer überlassen, wie sie das machen. Die sollen sich einfach nur was wünschen. Man kann sagen, vielleicht war es der Wunsch. Aber egal, der Punkt ist der, die Frage ist, kennen wir denn sowas in der Natur? Und da wissen wir natürlich aus der Physik, ja, natürlich kennen wir sowas. Das sind Verschränkungskorrelationen. In der Physik kann man Verschränkungskorrelationen messen. Die haben genau diese Eigenschaften. Das ist diese berühmte Geschichte, die Albert Einstein als Ghostly Interaction bezeichnet hat. Das ist das sogenannte Einstein-Rosen-Podolsky-Experiment. Man lässt zwei Teilchen auseinanderfliegen. Die haben, also man kann da alles Mögliche messen, nehmen wir. Und wenn die Spinnerhaltung für das Gesamtteilchen gilt, dann stellt sich heraus, dass die Messung des Spins auf der einen Seite und die Messung des Spins auf der anderen Seite miteinander korreliert ist. Okay.
Na, so. Moment, da muss man nochmal, ich finde das Wort komisch im Deutschen, das verstehen viele nicht, Verschränkung. Das heißt eigentlich eher, die beiden Teilchen, die sind miteinander verbunden. Und wenn das eine zum Beispiel nach oben zeigt, muss das andere nach unten zeigen.
Ne? Das ist aber noch nicht die Verschränkung. Das ist nur, weil das heißt ja nur die Impulserhaltung, also die Drehimpulserhaltung.
Aber verschränkt
noch nicht. Nein, aber, es kommt noch. Okay. Die Verschränkung ist wirklich verzwickt. Jetzt würde man sagen, ja, okay, wenn die Teilchen auseinanderfliegen, ja, dann zeigt halt das eine mit dem Spin nach oben und das andere mit dem Spin nach unten und dann, dann korrelieren die natürlich immer miteinander. So, aber so ist es nicht. Denn Die Quantenphysik sagt eindeutig voraus, dass der Spin erst in dem Moment, wo ich die Messung mache, festgelegt wird. Also nicht, wenn die auseinanderfliegen, sondern erst in dem Moment, wo die Messung gemacht wird. So, und jetzt hat man ein Problem.
Wenn ich nachgucke, beide sind unbekannt. Ich gucke mir einen an und egal, wie weit das andere Teilchen von dem anderen weg ist, es hat auf jeden Fall den anderen Spin, den gegensätzlichen. Ja,
genau. Aber den ich messe, so. Und wenn ich jetzt, also, ich bin ja frei, ich kann ja irgendeine Richtung messen. So. Und das hat man dann überprüft und hat geschaut, wenn ich jetzt irgendeine Messung, meinetwegen hier, mir festlege und sage, ich schaue jetzt so in 45 Grad Richtung, und dann gucke ich, wie ist die Korrelation mit dem der 500 Kilometer weiter weg den Spinnenmist, dann kriegt man eine Kurve, die sozusagen die Übereinstimmung zeigt. Und wenn das jetzt so wäre, dass der Spin schon am Anfang, wenn die Teilchen auseinanderfliegen, festgelegt wird, dann kriegt man so eine Gerade zwischen den Spinmessungen. Und wenn aber das so ist, dass erst in dem Moment, wo ich die Messung mache, der Spin festgelegt wird, dann kommt natürlich die Frage, woher weiß das andere Teilchen, in welche Richtung sozusagen gemessen wird. Und wenn man das richtig ausrechnet, das ist die sogenannte Bell'sche Ungleichung, dann stellt man fest, dass sich eine andere Kurve ergibt. Und das bedeutet also, dass diese beiden Messungen voneinander abhängig sind in einer gewissen Weise und zwar anders, als man das klassisch erwarten würde. Und das nennt man genau Verschränkung. Also Verschränkung ist sozusagen ein Zustand, der dadurch zustande kommt, dass erst in dem Moment, wo einer der beiden eine Messung macht, der Zustand des Gesamtsystems festgelegt wird. So. Und jetzt sieht man, wenn man sich das richtig überlegt, dass das bei unseren Experimenten in einer gewissen Weise auch so ist. Erst in dem Moment, wo die Versuchsperson ihr Ergebnis sieht und ihre mentalen Eigenschaften sozusagen, die bringt sie ja mit, dann entsteht eine Korrelation und die entsteht erst in dem Moment, wo die Versuchsperson das sieht.
Zwischen wen entsteht die Korrelation genau?
Zwischen dem physikalischen Teil der Apparatur und dem psychologischen Teil der Versuchsperson.
Zwischen der ganzen Apparatur. Das habe ich gemessen. Ne, zwischen der also ist die Wahrnehmung ein sehr wichtiger Teil überhaupt vom Experiment. Exakt.
Und das kann man direkt nachweisen, das kann man direkt sehen. So, und nachdem ich dieses Experiment nun mehrfach wiederholt habe, stellt sich heraus, okay, das entspricht genau dem, was dieses Modell der verallgemeinerten Quantentheorie erwartet. So, jetzt kann man sagen, so gut, so schön, ist ja wunderbar, aber kann man halt einfach sagen, naja, jetzt wissen wir, was Psi ist, ist eine Verschränkungskorrelation, die hat die und die Eigenschaft und das Modell der verallgemeinerten Quantentheorie sagt es voraus, dass es so sein soll. Also ich verkürze es jetzt einfach ein bisschen für den Laien. So, aber jetzt kommt nämlich sozusagen die schlechte Nachricht bei diesem Modell. Das Modell sagt außerdem aber aus, nämlich erstens, Verschränkungszusammenhänge sind keine kausalen Prozesse. Deswegen wird man auch kein Signal finden. Okay? Das war der Grund, warum Einstein glaubt, dass die Physik unvollständig sei, weil sie ja diese ghostly interaction nicht gefunden hat. Die gibt's nicht. Ja? Okay? So. Und wir haben sie bei unseren Experimenten auch nicht gefunden. Es gibt keinen Effekt, den ich da festmachen kann. Aber es gibt diese Korrelation. Also ist es durchaus legitim zu sagen, es handelt sich hier auch um eine Verschränkungskorrelation. Und das sagt ja diese verallgemeinerte Quantentheorie genau voraus. So, soweit, so gut.
Also es verhält sich wie eine, also geht man davon aus, dass es auch eine ist.
Naja, also das ist ein Modell, denn die Physiker, die sagen natürlich, oh nein, das darf man aber nicht Verschränkung nennen, das müsst ihr anders nennen, weil Verschränkung ist für die Physik gepachtet. Ich halte es immer für ein bisschen blöd, weil zum Beispiel voll etabliert ist ja natürlich zum Beispiel von Herrn Rosa die Verwendung von Resonanz in der Psychologie, ist auch ein physikalischer Begriff, ja. Und die darf man ja auch verwenden. Also was soll das? Also das ist eine müßige Diskussion, wie ich das jetzt nenne. Ich nenne es ganz bewusst Verschränkungszusammenhang, weil es eben die gleichen Eigenschaften hat wie Verschränkungen in der Physik und ist durchaus legitim. Okay, das wird mir immer vorgehalten, ist mir aber egal. So.
Nee, wenn es sich gleich verhält, ist es halt auch, ja, wenn es dasselbe Prinzip hat, passt es
ja. Ja, man könnte aber sagen, in der Physik ist Verschränkung nur vorbehalten für Verschränkungen innerhalb der Physik, okay. Aber also auch der Begriff der Komplementarität stammt nämlich ursprünglich aus der Psychologie. Die hat Niels Bohr sich von William James ausgeliehen. Also das heißt, es kommt in der Wissenschaft ständig vor, dass man Eigenschaften, die ähnlich aussehen, mit dem gleichen Begriff beschreibt. Okay, das ist ja nichts Schlimmes.
Aber also, ich nenne das
psychologische Verschränkung.
Sind Psychologie und Physik nicht sowieso miteinander verschmolzen durch den Beobachtereffekt? Ist das nicht quasi eins
ja, im gut, Endeffekt? Das ist ja gerade das Modell, was das behauptet.
Ne, das, man kann die doch gar nicht trennen.
Ja, das ist ja richtig. So, aber jetzt kommt natürlich noch was ganz Wichtiges hinzu und dann wird uns schon vieles noch klarer. Wenn das nämlich so ist, wenn das tatsächlich, wie die verallgemeinerte Quantentheorie oder das Modell der pragmatischen Information vorausgesagt hat, also schon vorher gesagt hat, dass wenn das nur eine Verschränkung ist und kein Signal, kein kausales Signal, dann folgt daraus, dass wenn ich diese Experimente auf die gleiche Art und Weise immer wieder wiederholen will, innerhalb der Parapsychologie, so als könnte ich da ein Signal unterbringen, also durch Psychokinese was beeinflussen, dann folgt notwendigerweise daraus, dass der Effekt bei Wiederholung abnehmen muss. Und das wird als NT-Axiom bezeichnet. Das heißt, die schlechte Reproduzierbarkeit der parapsychologischen Experimente kann man mit diesem Modell nicht nur erklären, sondern sogar quantitativ bestätigen, ausrechnen. Und das Erstaunliche ist, dass diese Modellaussage ziemlich genau mit den Ergebnissen dieser Meta-Analysen übereinstimmt. So, jetzt kann man sagen, okay. Und es haben ja auch einige Kritiker gemacht, die haben gesagt, also diese Experimente, die zeigen, wurde ja hier zum Beispiel das Chan-Experiment in Freiburg wiederholt, riesige Replikationsstudie, was kam raus? Der Effekt war weg. Warum? Weil das eine so gewaltige Menge an Daten war, dass nach dem NT-Axiom gar nichts rauskommen durfte. Ja, okay. Also das kann man wirklich verstehen. So. Aber jetzt kann man sich natürlich überlegen, heißt es jetzt, dass die Psi-Effekte gar nicht gibt? Oder heißt es, dass die eben andere Eigenschaften haben? Und genau letzteres ist der Fall. Also das heißt, wir sind praktisch 100 Jahre lang mit den Psi-Experimenten, also ist die Abkürzung für Psychokinese und außersinnliche Wahrnehmung, geht auf Saules zurück. Der hat es erfunden, weil er einen neutralen Begriff suchte, aber egal. Jedenfalls, wir haben 100 Jahre lang nach einem Signal gesucht und heute wissen wir, dass es dieses Signal nicht gibt, aber dass es eine Korrelation gibt. Und das hat sich jetzt ziemlich schon rumgesprochen. Also auch Dean Radin sagt, es handelt sich hier um eine Verschränkungskorrelation oder nicht lokale Korrelation, ist ein anderes Wort. Das ist eigentlich jetzt unter den Profis, würde ich sagen, auf dem Gebiet mittlerweile schon ein gewisser Common Sense. Jetzt die andere Frage ist, wenn das mit diesem die kleinen Effekte, nennt man das, den Absinkungseffekt, wenn ich die Experimente wiederhole, dass dann der Effekt kleiner wird, das kann man direkt beobachten.
So, aber und die kleinen weltweit, also ist das wie so ein Feld?
Ja, das ist das Erstaunliche. Das heißt also, wenn man das jetzt betrachtet, dann bedeutet das nämlich etwas, was ich ganz am Anfang betont habe, nämlich, es bedeutet, dass man in der Parapsychologie eigentlich nur mit großen Schwierigkeiten exakt unabhängige Wiederholungsstudien machen kann. Und das habe ich schon in einem Paper beschrieben. Das war lange bevor die Experimente überhaupt ausgewertet wurden. Und zwar hängt es damit zusammen. Das will ich kurz erklären. Mal angenommen, ich mache jetzt ein Experiment, was sehr erfolgreich ist. Bevor ich das Experiment gemacht habe, weiß ich ja nicht, ob da ein Effekt da ist. Ja, wenn ich jetzt sag, wenn ich jetzt da so dran gehe, als wäre das ein Signal, ja, und das hat ja G.B. Ryan und die Nachfolger getan, dann denke ich, aha, jetzt im nächsten Experiment muss ich nur nach diesem Signal suchen. Jetzt sagt aber das NT-Axiom aus, wenn ich das mache und das Experiment so präpariere, also die Natur so präpariere, dass ich dieses Signal finden müsste, dann muss die Natur dafür sorgen, dass das Signal verschwindet. Das heißt also, das NT-Axiom sorgt dafür, dass ich ein Experiment nicht einfach wiederholen kann. Das heißt also, dass in einer gewissen Weise sowas wie sowas wie so eine Art gemeinsame Systemeigenschaft existiert, die verhindert, dass wenn ich es ungeschickt anstelle, dass ich Experimente nicht einfach klassisch wiederholen kann, wenn ich sie falsch präpariere. Das folgt daraus.
Hört sich fast so an, als wollen die nicht entdeckt werden, die Experimente.
Also nein, aber es gibt eine Möglichkeit, dem zu entgehen.
Ach,
so. Ja, also das will ich kurz erklären. Also es ist nämlich richtig spannend und das beobachten wir zurzeit. Da gibt es auch ganz neue Experimente. Also ich habe mir dann Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, okay, wir beobachten ja hier einen Verschränkungszusammenhang zwischen den physikalischen Variablen und den psychologischen. Okay? Das kann ich in so einer Matrix darstellen. Dadurch alle physikalischen Variablen gegen alle psychologischen Variablen auftragen für 300 Versuchspersonen und dann kann ich sozusagen auszählen, welche Variablenpaare zwischen den einzelnen physikalischen Variablen, das sind also sagen wir mal 20 Stück und 20 psychologische, welche da korrelieren, also welche da einen Zusammenhang zeigen. Mhm. Das kann man statistisch sehen. Und dann markiere ich diese Zelle in meiner Matrix. Ja, okay? Und das mache ich jetzt für alle Matrixzellen. So. Und dann stelle ich halt fest, okay, in der Matrix sind meinetwegen 50 signifikante Korrelationen, aber statistisch dürften es nur 10 sein. Ja? Dann freue ich mich und sage, aha, hier steckt irgendwo mein Effekt drin. Also es ist ja kein Effekt, aber meine Korrelation. So, jetzt sagt das Modell, okay, du kannst das Gleiche wieder erreichen, wenn du dich nicht festlegst. Also schau dir deine ganzen psychologischen Variablen an, schau dir die ganzen physikalischen Variablen an, wiederhol das Experiment und schau dir wieder die Matrix an. Was kommt raus? Das sagt das Modell voraus. Wenn ich Glück habe und alles gut gemacht habe, kriege ich auch wieder eine große Anzahl, sagen wir 50 signifikante Korrelationen und im Kontrollexperiment nur, was habe ich gesagt, 10. Ja, okay. Das wird wieder so sein, wenn ich alles geschickt gemacht habe. Aber die Korrelationen sind an anderen Stellen.
Die Korrelation. Weiß das? Ja, wer merkt sich das denn?
Das merkt sich die Natur, wenn sie so wollen. Die Natur merkt sich, da kann ich nicht hin, weil das wäre ja ein Signal. Also die Natur hat sozusagen sowas wie ein, es ist eine systemische Eigenschaft, die merkt sich, da kann ich nicht hin, das ist blockiert, sonst würde ich das NT-Axiom verletzen. Also muss ich woanders hingehen. Und genau das kann man beobachten.
Braucht die Natur da nicht ein Gedächtnis? Muss die da nicht alles wissen?
Ja, ist eine gute Frage. Das haben auch schon viele Leute innerhalb der Physik sich überlegt, ob es sowas wie ein Gedächtnis der Natur gibt. Das ist eine anthropomorphe Beschreibung. Es gibt eben Systemeigenschaften der Natur, die sozusagen, wie ich ganz am Anfang sagte, eben von der Zeit abhängen. Und die halt das, die Natur merkt es, wenn ich was mit ihr gemacht habe bei einem Experiment, Naja, und dann habe ich die Natur so verändert, dass sie im gleichen Experiment, was ich gleich danach wiederhole, das gemerkt hat.
Danach,
das kann man experimentell zeigen.
Das kann ja nicht fürs ganze Universum gelten, ne? Wenn ich das jetzt in einem anderen Teil vom Universum mache. Ne?
Ich mache ja hier meine Experimente auf der Erde. Also, das bedeutet, ich kann nicht so ohne weiteres solche Verschränkungskorrelationen experimentell replizieren, wenn ich es so anstelle, dass ich ein Signal lokalisieren könnte oder extrahieren könnte. In der Physik kann man das aus messtechnischen Gründen gar nicht machen und deswegen sind die Verschränkungszusammenhänge in der Physik relativ stabil. Aber wenn man es so anstellen würde, dass man da draußen ein Signal machen könnte, und da gab es sogar Patente, die dafür ausgeschrieben wurden, die sind alle gescheitert. Weil man beweisen kann, dass man mit Verschränkungszusammenhängen keine Signale übertragen kann.
Also ich kann keine oder keine Information, ne? Ich kann kein Radiosignal, irgendwas mit Überlichtgeschwindigkeit übertragen, das geht einfach nicht.
Ja, das kann man beweisen. In der Physik kann man das beweisen. Und in der verallgemeinerten Quantentheorie wird es eben als ein Axiom angenommen. Weil da kann man es nicht beweisen, weil man keinen Formalismus hat. Okay, so. So, jetzt bin ich aber noch nicht ganz fertig. Dann sind wir aber gleich bei den neuesten Experimenten, die es überhaupt gibt. So, jetzt kann man sich natürlich überlegen, und das haben wir natürlich auch gemacht, wir machen jetzt solche Matrix-Experimente und insgesamt sind jetzt mittlerweile 10 oder 12 solcher Matrix-Experimente gemacht worden und da hat sich genau das gezeigt, wie ich es gerade beschrieben habe, die Korrelationen sind an anderen Stellen, selbst wenn ich die gleiche Apparatur nehme, aber sie sind mehr als dem Zufall entspricht. Aber jetzt wird es richtig kompliziert. Jetzt muss man, natürlich kann man jetzt den Einwand bringen und den hat man auch gebracht und gesagt, ja, jetzt mache ich mir halt nochmal ein Metasignal. Ich zähle jetzt einfach die Anzahl der signifikanten Korrelationen und sage voraus, im nächsten Experiment habe ich wieder 50 zu 10.
Das machen Sie doch gerade, ne? Sie versuchen noch nachzuweisen, dass dieser Nachweis verschwinden will.
Genau, bei der ersten Replikation kann ich das auch machen, das sehe ich dann. Aber wenn ich jetzt die zweite Replikation mache, dann könnte ich sozusagen diesen Unterschied wieder wie ein Signal betrachten und sagen, das ist ein Signal. Und wenn ich jetzt eine weitere Replikation nehme, dann muss dieser Unterschied kleiner werden. Denn sonst wäre das ja wieder ein Signal.
Ja.
Okay.
Und wird er kleiner?
Ja, ne? Wird auch kleiner. Alles nachgewiesen. Ja, und jetzt kam, also jetzt die neueste Sache ist in München. Das ist der Markus Meyer, der Professor Meyer und sein Mitarbeiter, der Maurice Duchamp. Die haben jetzt gesagt, okay, wenn das so ist, dann nehmen wir uns einfach mal alle Daten von der Meta-Analyse oder sonstige Daten und schauen die uns an, wie sich die in der Zeit entwickeln. Und dann müssten wir ja sehen, dass das immer so auftritt, wenn ich ein Kriterium habe, so heißt nämlich das NT-Axiom präzise, das heißt, wann immer ich ein Kriterium durch die Präparation der Natur entwickelt habe, mit der ich durch diese Verschränkungskorrelation ein Signal übertragen könnte, dann wird dieses Kriterium verletzt.
Ach, das gibt's. Aber nur, wenn Sie nachgucken, oder? Sie als Forscher sind dann auch ein Beobachter, oder?
Es geht ja nur um Messungen, die man wirklich macht. Wenn ich keine Messung mache, dann ist ja gar nichts. So.
Aber Sie müssen die Messung auch auswerten. Aber ob man die auswertet oder nicht, ist egal. Der Effekt auch im Nachhinein konnte belegt werden.
Und dann, wenn man das jetzt annimmt, dann ergibt sich nämlich folgendes Lustige. Nämlich, es ist dann so, jetzt das habe ich alles in einem Paper vorher publiziert, das kann man alles vorher nachlesen, das ist eine richtige Voraussage. Das NT-Axiom sagt nämlich aus, wenn ich jetzt so ein Experiment mache und ich kriege also jetzt ein Kriterium, egal ob jetzt durch das Matrix-Experiment oder durch sonst was, und sage mir, das Kriterium benutze ich jetzt, um ein Signal zu etablieren, dann wird dieses Kriterium verletzt. Das sagt das NT-Axiom aus. So. Wenn ich mir jetzt also über 20 Jahre oder so die PK-Experimente anschaue, dann kann ich ja immer sehen, wenn jemand sehr erfolgreich war, dann folgt daraus, das nächste Experiment kann nicht mehr so erfolgreich sein und das darauffolgende noch weniger, bis das Kriterium sozusagen überhaupt nicht mehr benutzt werden kann. Wenn ich das Kriterium aber nicht mehr benutzen werden kann, weil ich ja gar nicht weiß, was das jetzt als nächstes macht, dann habe ich wieder neues Glück und dann kann ich wieder oben anfangen. Daraus folgt, dass wenn ich über lange Zeit die Experimente anschaue, dass die dann so eine Schwankung zeigen, so eine relativ gleichmäßige Schwankung. Und das kann man messen. Und dazu macht man eine Fourier-Analyse. Und das hat der Maurice Duchamp gemacht und hat festgestellt, tatsächlich findet man hier so ein schwankendes Verhalten, was eigentlich von dem Modell vorausgesagt wird. So. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, das haben die tatsächlich so gemacht, haben gesagt, aha, jetzt haben wir natürlich ein neues Kriterium. Wir nehmen diese Fourier-Analyse und gucken, wie stark diese Frequenzen von einer zufälligen Fourier-Analyse abhängen. Also wenn das nur Zufall wäre, wie stark die sich unterscheiden. Jetzt machen wir das wieder zu unserem neuen Kriterium.
Ja, schon wieder eine Metaebene drüber gelegt.
Genau. Ne? Und jetzt machen wir das Experiment wieder und wiederholen alles wieder. Und was passiert? Das Kriterium ist wieder weg.
Wie skalieren und
das
diese?
Das haben sie tatsächlich festgestellt. Und wir haben jetzt gerade in dem letzten Journal, der Harald Warlach und die Co-Autoren alle im letzten Journal vom Journal for Scientific Exploration dieses Ergebnis publiziert. Also, dass das tatsächlich unmöglich ist, auf Dauer sozusagen Verschränkungskorrelationen so zu behandeln, als wären sie Signale.
Das will sich wirklich nicht erwischen lassen bei der Tat, ne?
Also, ja, so, man könnte, also früher Hans Bender hat immer gesagt, die Psi-Phänomene, die haben sowas Koboldhaftes an sich, aber wir können es erklären. Das sind Verschränkungszusammenhänge, die haben genau die Eigenschaften.
Ja, aber selbst wenn man das so. Sie haben das ja schon sehr abstrahiert und man macht Meta-Analysen und trotzdem verschwinden dann bestimmte Dinge. Das ja, genau. Ist
ja, genau so ist es. Also es gibt auch einen Decline-Effekt bei den Meta-Analysen.
Wie skaliert das mit der Zeit oder mit dem Raum? Gibt es da Zusammenhänge? Wenn die Versuche auf der Welt woanders gemacht wurden?
Das weiß man noch nicht. Dazu haben wir noch zu wenig Daten. Es gibt ja dieses Global Consciousness-Projekt.
Mit den Zufallsgeneratoren, ne?
Ja, also da gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Meinungen dazu. Der Peter Benzel, der meint zum Beispiel, dass es eigentlich gar kein so ein Global Consciousness Projekt ist, sondern dass es ein raffiniertes Psychokinese-Experiment ist und der Roger Nelson sozusagen die Versuchsperson. Also gut, das heißt, dann muss ich natürlich das Experiment wieder anders bewerten und das ist jetzt alles im Fluss. Da gibt es jetzt neue Ansätze, wie man mit dem Ding umgeht. Meine persönliche Meinung dazu, und dann sind wir eigentlich fast durch, das ist jetzt Zukunftsmusik. Ich bin zum Schluss gelangt, dass man die Experimente, wie man sie bisher in der Parapsychologie gemacht hat, nicht so weiterführen sollte, weil man immer wieder sozusagen in die Falle des NT-Axioms hineinläuft. Das bedeutet aber nicht, dass man keine parapsychologischen Experimente machen kann, aber man muss sie grundsätzlich anders anlegen. Das Gleiche gilt für alle psychologischen Experimente. Auch die muss man grundsätzlich anders anlegen. Und jetzt will ich das begründen, warum man das anders machen muss. Natürlich messen wir in der Psychologie meistens Kausale zu Signale, die übertragen werden. Ja? In der Physik auch. Außer eben in der Quantenphysik. So. Und in der Parapsychologie wollen wir immer die Verschränkungszusammenhänge sozusagen herausdestillieren. Das ist wie die Suche nach dem Heiligen Gral, den wird man nie finden. Warum? Weil immer dann, wenn ich es habe, geht's weg. Und deswegen kann ich das im Prinzip nie replizieren. So, das müssen wir mal akzeptieren. Und jetzt erhebt sich die Frage, was kann ich denn machen, ich kann die Natur nicht überlisten. Ich kann das NT-Axiom nicht überlisten. Also muss ich die Bedingungen so wählen, wie die Natur das selber macht. Und wenn man sich das richtig überlegt und mal ein bisschen sich sozusagen anschaut, wie es in der Physik passiert, da ist es nämlich so. Diese Verschränkungen, die in der Physik auftreten, die treten ja auch nicht isoliert auf. Die kann man zwar besser messen, aber die Natur selbst benutzt die Verschränkungszusammenhänge und die kausalen Zusammenhänge immer gleichzeitig. Also ein ganz simples Beispiel, was jeder kennt. Wir alle haben in der Schule gelernt oder mal gelernt, dass da ein Atom, ein Wasserstoffatom aus einem Proton besteht und außenrum herum saust so ein Elektron. Mhm. Und da hat man am Anfang gedacht, das ist so wie so ein kleines Planetensystem. Und wenn man das richtig ausrechnet, stellt man fest, dass es nicht stabil ist. Das würde innerhalb von einer Zehntel, von einer Tausendstel Sekunde sofort zusammenfallen.
Der würde also reinfallen in den Kern.
Plopp. Ja, nee, es würde zerstrahlen, weil eine bewegte Ladung eine elektromagnetische Welle absendet und die Energie wäre sofort weg. Und dann würde das Elektron in den Kern reinfallen. Okay. Also das heißt, Wasserstoff wäre nicht stabil. Wie macht es die Natur? Die Natur macht es dadurch, dass das Wasserstoff natürlich ein verschränktes System ist. Die kausalen Zusammenhänge, also dass das Elektron vom Kern angezogen wird und umgekehrt, die sind natürlich vorhanden. Die sind aber für sich alleine genommen nicht stabil. Und wodurch wird es stabilisiert? Durch die Verschränkung des Systems. Und das nennt man in der Physik, nennt man das eine Austauschwechselwirkung. Aber das spielt jetzt im Prinzip keine Rolle. Jedenfalls ist das Wasserstoff ein verschränktes System. Und die Verschränkung sorgt für die Stabilität der kausalen Wirkung. Die kausalen Wirkungen wären selber nicht stabil. So. Also, jetzt nehmen wir einfach mal an, dass diese verallgemeinerte Quantentheorie richtig ist, dann würde das bedeuten, dass in der Psychologie normale kausale Zusammenhänge existieren, die aber für sich alleine nicht besonders stabil wären. Das kann man in der Chaostheorie auch sehen. Wenn aber Verschränkung hinzukommt, also die Parapsychologie, dann wird es stabil. Also, was folgt daraus? Ich muss sowohl in der Psychologie die Verschränkungseffekte zulassen, damit ich stabile Experimente machen kann, und in der Parapsychologie muss ich die kausalen Prozesse hinzunehmen, um stabile Experimente zu machen. Das heißt, eigentlich machen dann Psychologie und Parapsychologie das Gleiche, nur mit dem Unterschied, dass wir Verschränkungseffekte mit berücksichtigen und die kausalen Effekte nicht weglassen und umgekehrt. So, und das ist meiner Ansicht nach die Zukunft der Parapsychologie, dass sie wieder kausale Prozesse mit einbaut und dann feststellt, dass diese kausalen Prozesse die Verschränkungsprozesse stabilisieren und umgekehrt, also erzeugen und umgekehrt die Verschränkungsprozesse, die stabilisieren die kausalen. Und da gibt es bereits ein Experiment, das habe ich auch ausgewertet.
Wollte ich gerade nachfragen, mal was Konkretes
ja,
jetzt,
weil es sehr abstrakt ist. Ist ja leider nicht publiziert, aber ich habe ein Paper darüber geschrieben, da kann man das direkt sehen, wie potenzielle kausale Prozesse die Verschränkung stabilisieren die Verschränkung erzeugen und umgekehrt die Verschränkung die kausalen Prozesse gewissermaßen stabilisiert. Und das ist meiner Ansicht nach die Zukunft. Das heißt, wir müssen die Experimente ganz anders anlegen. Wir dürfen nicht mehr den Fehler machen, dass wir alle kausalen Effekte eliminieren und raushalten und sagen, das ist falsch. Und dann haben wir plötzlich eine Erklärung dafür, warum eigentlich in der Geschichte der Parapsychologie, und jetzt komme ich wieder zu den qualitativen Experimente zurück, warum diese qualitativen Experimente alle so erfolgreich waren, weil sie unsauber waren, weil sie Effekte nicht vollkommen ausschließen konnten. Und da haben dann die Kritiker immer gesagt, ja, aber da ist noch das und das und das könnte einen Effekt machen. Richtig. Aber das ist meistens nicht das Ganze. Also das heißt, diese Effekte, da habe ich auch ein Paper drüber geschrieben, das heißt Hans im Glück. Ja, Hans im Glück heißt nämlich, ich darf einfach nicht zu viel weggeben. Ich muss die kausalen Prozesse und die Verschränkungsprozesse gemeinsam untersuchen. Ja, und dann bin ich im Glück.
Boah, das muss ich jetzt mal sacken lassen. Heißt das, man gibt dem System mehr Freiheiten im Endeffekt, um zu wirken?
Richtig, das ist in der Tat so ein Zugeständnis an das System. Man kann nämlich dann nicht mehr sauber unterscheiden, ob ein bestimmter Effekt durch einen kausalen Dreckeffekt zustande gekommen ist oder durch die Verschränkung. Der Natur ist es natürlich vollkommen egal, denn diese Unterscheidung ist ja von uns gemacht. Das ist ja im epistemischen Bereich. Das ist sozusagen dieser, wie haben wir es gesagt, Präparierung der Natur. Die Natur selber, die kümmert sich überhaupt nicht darum. Diese Präparierung erzwingt gewissermaßen, dass wir diese beiden Effekte immer auseinandergehalten haben und immer das reine Psi wollten. Und die Psychologen wollten die reinen kausalen Effekte. Und beides gelingt nicht.
Also wäre der beste Ansatz, die Natur gut zu beobachten und gar keine Experimente mehr zu machen, oder? Und nur durch die Beobachtung das zu erkennen.
Das sagen manche Leute, und es gab in der Geschichte der Parapsychologie auch immer so eine Pendelbewegung zwischen den frustrierten Experimentatoren, die gesagt haben, ach was, da kommen wir nie auf den grünen Zweig, das ist ja nicht replizierbar, jetzt gehen wir lieber wieder zu den qualitativen oder zu den reinen Beobachtungen und dann gehen wir halt wieder auf die Beobachtungsseite. Aber da kommen dann auch die Skeptiker und sagen, naja, also wir wissen doch längst, dass die Beobachtung unzuverlässig ist, da kann man sich doch täuschen oder man kann auf einen Trick reinfallen. Man denke an die ganze Debatte um Uri Geller und so weiter. Ja. Das heißt, da gewinnt man auch nichts. Genauso frustrierend. Ich habe ja für die Spukuntersuchung habe ich ja aufgrund von dem Modell einen Satz formuliert, den nenne ich makroskopische Unbestimmtheit. Man wird in einem Spukfall nie mit Sicherheit ausschließen können, dass es nicht Manipulation oder gar Betrug war. Mit Sicherheit kann man das nie ausschließen. Man kann nur sagen, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass hier geschwindelt wurde. Aber mit hundertprozentiger Sicherheit kann ich es auch nicht ausschließen. Das ist genauso frustrierend, wie wenn ich ein Experiment nicht wiederholen kann. Also hör mal doch auf mit diesem Blödsinn. Wir betrachten die Natur, wie sie wirklich ist. Sie ist nämlich kausal und verschränkt gleichzeitig.
Und im Herzen ist die Natur doch auch chaotisch. Also muss das Makroskopische nicht auch so ein bisschen wild und verrückt sein?
Ja, richtig. Das Chaotische, da gibt es zwei Sorten davon. Das eine ist unser mangelndes Wissen. Also das ist ja Thermodynamik, ja klar. Aber da geht man ja theoretisch, das ist ja auch nur ein Modell, davon aus, dass wenn wir das alles wüssten, dass wir dann sozusagen die Zukunft des Weltalls voraussagen könnten. Aber also da, man gebe mir den Impuls und den Ort jedes Teilchen im Universum, dann kann ich die Zukunft vorausrechnen, ist natürlich illusorisch.
Ja.
Geht nicht. Jetzt kam die Quantenphysik daher und hat gesagt, es geht schon deswegen nicht, weil es gar keine festen, scharfen Bahnen gibt. Ja, denn wenn ich es beobachte, dann, wenn ich den Ort beobachte mit Sicherheit, dann ist die Bahn unscharf und so, also dann ist der Impuls unscharf und so weiter. Schon deswegen kann ich es nicht machen. Das lehrt uns, dass die Natur eben so ist, wie sie ist. Das heißt, sie ist gleichzeitig verschränkt und kausal und es führt eben genau dazu, dass sie chaotisch ist.
Dass sie eigentlich besteht die ja nur aus Beobachtern, die existiert ja nur für uns Beobachter eigentlich. Ne? Ja, wir erzeugen die ja eigentlich durch die Beobachtung erst.
Naja, also das ist jetzt wieder eine Zusatzannahme, die ein bisschen zu weit geht. Okay. Die Natur existiert ja auch ohne uns, das ist ein bisschen eine menschliche Hybris, dass wir jetzt sagen, nur weil wir die Natur beobachten, existiert sie. Das ist das anthropische Prinzip, da gibt es ja auch Physiker, die sagen, die ganzen Naturkonstanten sind deswegen so fein abgestimmt, diese Feintuning, damit wir es nachher beobachten können. Okay, oder es gibt Welten, in denen es halt keine Menschen gibt, weil die eine andere Struktur haben. Okay, das sind jetzt alles so globale Spekulationen. Das brauchen wir für unsere Experimente, für unsere kleinen Experimente gar nicht.
Ich nehme da nur bei den Experimenten mit, dass es schon Unterschied macht, ob ich etwas beobachte oder halt nicht. Und ja, wie meine Psyche aufgebaut ist, wenn ich was beobachte. Das, ja, das scheint. Ne?
Ja, das sind ja diese Observational Theories. Das sagte ich ganz am Anfang. Genau. Also auch die beobachtete Natur ist nicht die Natur selber. Deswegen macht ja Hans Primers diese Unterscheidung zwischen dem epistemischen Bereich, das ist alles, was ich beobachte oder was ich messen kann oder Experimente machen, und dem ontischen Bereich, da komme ich sowieso nicht dran. Also das ist die Natur selber, und die existiert vermutlich auch, wenn wir nicht mehr da sind und sie nicht mehr beobachten können, da bin ich mir absolut sicher.
Ja, aber das Ding an sich will sich auch irgendwie nicht nackt beobachten lassen, ne? Das will das verhindern.
Ja, das hängt aber damit zusammen, dass wir ja immer was tun müssen, wenn wir eine Beobachtung machen. Zumindest die Augen auf oder die Ohren auf, oder wir müssen rausgehen. Also das heißt, das ist ja auch in der Quantenphysik sozusagen eine der Grundannahmen. Deswegen spricht man auch von Observablen, weil jede Messung ist nicht die Messung per se. Das sind nicht Eigenschaften, die Dinge haben, sondern das sind Eigenschaften, die wir den Dingen zutragen, indem ich eine Messung mache. Also wenn man mich jetzt fragt, wie lange ist der Tisch, dann kann ich das nicht wissen. Dann muss ich ein Maßband nehmen, dazu muss ich was tun. Dann muss ich das Maßband anlegen, und jetzt fängt schon die Schwierigkeit ab. Ich muss es ablesen. Und die Ablesung ist eben so und so genau. Und wenn mir das nicht reicht, dann muss ich eine Mikrometerschraube nehmen, und die ist teuer, und dann habe ich wieder eine Streuung. Also das heißt, ich komme da nicht drum rum. Es gibt keine absoluten Eigenschaften in der Natur. Die sind immer epistemisch. Also das heißt, ich habe was getan, und wenn ich hier einen Maßstab anlege, verändere ich das Ding schon gleichzeitig. Also das ist alles gute Quantenphysik.
Ja, okay, gut. Aber Sie meinen trotzdem, in der Zukunft geht es weiter, und vielleicht kann man sogar mal die Skeptiker zufriedenstellen.
Na, da gebe ich mir keine Mühe, denn wissen Sie, nee, das ist so, verstehen Sie, ich brauche keinen, also wenn jemand kritisch ist, dann ist der absolut willkommen. Warum? Ja. Weil da kann man nur was lernen. Aber meine Erfahrung mit den sogenannten Skeptikern ist, da braucht man nur mal reinzuschauen, die Shitstorms, die ich da abkriege, da wird einfach die Unwahrheit gesagt. Da heißt zum Beispiel, ich habe einen Vortrag in Berlin gehalten, da habe ich genau das erklärt, was ich gerade eben erklärt habe. Dann sagt einer, ja, ich hätte gesagt, Psi sei so, das würde immer dann verschwinden, wenn man es untersuchen will. So habe ich das nicht gesagt, sondern ich habe es erklärt. Und dann wird da sich drüber lustig gemacht, das sei eine Immunisierungsstrategie, das stimmt ja alles nicht. Ich meine, die haben ja noch nicht mal meine Sachen gelesen. Und sowas, finde ich, da braucht man sich nicht drum zu kümmern. Also das Wissenschaft erfordert einen gegenseitigen Respekt und einen Austausch von Meinungen. Und wenn das jemand nicht macht, dann ist er halt dogmatisch, soll er sein, das darf er ja auch, da habe ich ja nichts dagegen, aber da befasse ich mich nicht mit. Also ich versuche, die nicht zu überzeugen, die sollen glauben, was sie wollen.
Finde ich sehr vernünftig. Ja, vor allem, ich glaube, das liegt eher daran, weil ihre Theorien auch, die sind schwer zu verstehen. Oder zu,
was heißt, ja? Ist doch auch nicht leichter zu verstehen.
Eben, aber es ist, weil es so anders ist, das sind so die Prinzipien, die muss man erstmal verinnerlichen. Das fällt mir auch nicht so leicht.
Naja, aber das kann man ja alles lernen. Ich meine, das finde ich sowieso ein schwaches Argument, wenn man sagt, es ist zu kompliziert. Ja, dann sollen die Leute mal Physik studieren. Das ist auch viel
komplizierter. Ja, das ist richtig kompliziert. Ich meine nur, jemanden wirklich zu verstehen, bedeutet ja auch, das zu verstehen, seine Hintergründe, die Ansätze und alles. Und das ist einfach nicht leicht.
Ja, natürlich. Das also meine ich, ne? Alles, das kann man aber alles nachlesen. Alles, was ich jetzt erzählt habe, habe ich jetzt in den letzten 50 Jahren entwickelt. Solange, ich bin ja schon seit 55 Jahren dabei. Okay. Und ich kann wirklich sagen, 1972 habe ich mein erstes Paper publiziert. Das heißt, es ist erst 74 erschienen, aber 72 habe ich es geschrieben. Da steht im Prinzip das, was ich jetzt erzählt habe, schon drin.
Deshalb glaube ich Ihnen das auch, weil Sie ja wer hat das schon so lange gemacht? Sehr wahrscheinlich Ihre meisten Kritiker nicht.
Nein, natürlich nicht. Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt jemand kritisieren möchte, ist ja auch in Ordnung, man soll ja jeden kritisieren, aber dann muss man doch zumindest mal die Arbeiten lesen.
Ja, eben. Ich finde es schwer zu verstehen, oder? Es ist einfach dieser NT-Effekt zum Beispiel so, der ist ja auch, die Auswirkung ist ja philosophisch extrem, wenn man da mal drüber nachdenkt, ne?
Ja, natürlich, klar, vollkommen richtig. Weil es nämlich bedeutet, die Natur, ich sage es mal so flapsig, ist an einem Stück und die kann man sozusagen nicht so ohne weiteres trennen. Das sind alles unsere Versuche, die Natur so zu präparieren, wie wir sie gerne haben wollen, in klassischen Versuchen. Ja, das ist ja auch okay. Das führt ja, also es ist ja nicht so, dass es gar nicht geht. Die klassische Physik war ja sehr erfolgreich. Es ist ja relativ spät klar geworden, dass das noch nicht die ganze Weisheit ist.
Genau. Also, ja.
Ja, also gut, aber ja, jetzt hat man das ja natürlich schon ein Jahrhundert, weiß man das. Und jetzt weiß man auch schon seit 2008, nee, wann ist das? 2002, dieses Weak Quantum Theory erschienen. Man weiß, dass es ein Modell gibt, was man sowohl auf die Psychologie als auch auf die Parapsychologie anwenden kann und das mit großem Erfolg und mit Übereinstimmung mit den Daten. Ja gut, das ist doch schön. Und dann sagen die Leute, die vernagelt sind, die sagen, nö, das darf man nicht machen. Also gut, da brauche ich ja nichts zu sagen. In der Wissenschaft geht man immer so vor, dass man einfach ausprobiert, wie weit man kommt. Und natürlich ist das noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Vielleicht sind da auch noch viele Sachen falsch. Das werden wir ja rausfinden, hoffentlich.
Ja, aber dafür muss ja auch einer dranbleiben. Ich meine, das ist ja, deshalb ist es ja so wichtig, was sie tun.
Ja gut, hoffentlich kann ich das noch eine Weile machen. Ich meine, jetzt bin ich, werde bald 77. Ich meine, andere haben da längst dann aufgegeben, was zu machen. Ja, also
gibt's eine Jugend? Ich meine, auch ne, der Hartmann Römer, der das Modell geprägt hat, ist ja auch schon älter.
Ja, der ist, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre älter als ich.
Ja, wie sieht also, da die Jugend aus oder der Nachwuchsforschung?
Ja, da gibt es ja eben doch, ich sagte es doch gerade, eben da in München den Markus Meyer, der Professor Meyer, der an der LMU ist und seine Mitarbeiter. Und dann gibt es am IGPP ja junge, neue Leute. Ja. Also das geht schon weiter. Ich bin ganz zuversichtlich.
Das ist gut. Weil ich glaube, das ist mit das Fundamentalste, was es überhaupt gibt, was man da rausfinden kann, wenn man da was rausfindet.
Ja, also insofern bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich hätte es mir eigentlich nicht geglaubt vor 50 Jahren. Ich bin ja so drangegangen, ich wollte einfach wissen, was dahinter steckt. Und jetzt kann ich am Ende sozusagen sagen, naja, so ein bisschen haben wir den Schleier gelüftet. Ein kleines bisschen schauen wir hinter den Schleier. Nämlich wir wissen, das ist kein Signal. Es ist kein kausaler Effekt. Es ist übrigens der C.G. Jung und der Wolfgang Pauli haben das ja auch schon vorausgeahnt mit ihrem Synchronizitätsmodell, sollte ich noch erwähnen. Also wir sind ja nicht die Ersten, die das gesehen haben. Und ja, das ist doch eigentlich ganz gut, oder? Da kann man doch ganz zufrieden sein.
Ja, vor allem, das ist jetzt so interessant, dass Sie mit diesen Matrix-Experimenten nachweisen können, dass dieser Effekt, der merkt, dass er gemessen wird und
ja, genau,
will verschwinden. Das ist faszinierend.
Ja, genau. Also das finde ich, ja, das ist so. Und das zeigt sich jetzt eben überall. Also schauen Sie einfach mal da in das Neueste, in den letzten Band vom Journal for Scientific Exploration. Da hat der Harald Warlach, und jetzt muss ich nicht alle Autoren aufzählen, also das sind, glaube ich, 5 Leute, ich bin auch dabei, die haben das mal zusammengefasst. Das heißt, irgendwie ein Shelley an die Wand nageln. Ei, an die Wand nageln, es geht halt nicht. Also das ist halt so, da muss man sich nicht drüber aufregen. Die Natur ist halt so.
Ich finde das sehr interessant, dass die so ist. Das macht die spannend, in meinen Augen.
Ja, natürlich, finde ich auch. Ne? Okay.
Gut. So, jetzt sind wir, ja, ich könnte da noch ewig drüber reden, aber ich glaube, dieses Thema der Psi-Experimente haben Sie gut abgebildet.
Ja gut, ich habe jetzt viele Sachen weggelassen, aber ich habe jetzt, glaube ich, doch, sagen wir mal, die wesentliche Entwicklung dargestellt.
Ja.
Ich meine, natürlich gibt es viele, viele Experimente, über die man noch hätte reden können. Aber ich glaube, so die wichtige Entwicklung, die mir auch selber am wichtigsten erscheint und die auch in die Zukunft weist, die haben wir, glaube ich, diskutiert.
Ja, denke ich auch. Okay, Herr von Lucado, vielen Dank für Ihre Zeit und auch vielen Dank an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal.